So schnell, jetzt geht's los?
Jetzt geht's los. Mit Spätzle und Soße.
Kannst du das bitte als Einspieler nehmen? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331. Drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Der interreligiöse Podcast, dein Lieblingspodcast vom House of One. Heute bin ich mit meiner Co-Moderatorin Kybra im Studio. Hallo Kybra.
Hallo.
Wir sitzen hier zu zweit. Das ist kein Dauerzustand. Heute hat sich keine Gästin gefunden und Rebecca braucht noch etwas Pause. Wir sprechen aber heute über eines. Und bevor wir das tun, singen wir ein Lied. Vielleicht wisst ihr dann, worum es geht. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebes Grundgesetz. Happy birthday, Grundgesetz. Du wirst genau heute 75 Jahre alt. Und das ist unser Thema Kybra. Ende Mai, am 23. und am 24. Mai wird das Grundgesetz gefeiert. Darüber wollen wir sprechen, über Demokratie und Religion und ganz besonders über Religionsfreiheit und wie Gott überhaupt in die Präambel des Grundgesetzes
kam. Spannend.
Darum geht's. Kybra, hast du in deinem Regal zu Hause das Grundgesetz stehen?
Bei meinen Eltern ja, aber jetzt in meiner Berliner Wohnung nicht.
Ich muss auch ganz ehrlich sein, ich habe das Grundgesetz auch nicht als Ganzes in meinem Bücherregal stehen. Ich habe die kirchliche Rechtsordnung und darin sind auch Teile des Grundgesetzes enthalten. Und ich habe es auf jeden Fall auf meinem Smartphone immer dabei.
Oh ja.
Bevor wir darüber sprechen, warum das Grundgesetz wichtig ist und warum es vor allem auch aus religiöser Perspektive wichtig ist, will ich euch einmal erzählen, wie das überhaupt entstanden ist. Wenn wir in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz feiern, dann ist es wohl 1949 entstanden. Deutschland ist 1949 zerstört und zerteilt und es gab die Frage, wie kann nun ein Neuanfang eigentlich geschehen? Und da wurde ein parlamentarischer Rat gebildet mit gewählten VertreterInnen der Länderparlamente. Kybra, es gab 65 Mitglieder in diesem parlamentarischen Rat. Rate mal, wie viele Frauen waren Teil dieses Rates?
Null.
Falsch. Das hätte ich auch gedacht, dass nur Männer daran beteiligt sind. Aber dann dachte ich schon, das kann ja gar nicht sein, denn wir sprechen ja immer von den Vätern und Müttern des Grundgesetzes. Also müssen ja mindestens zwei, wenn wir schon in der Mehrzahl sprechen, dabei gewesen sein. Und es waren tatsächlich 4 Frauen, die Teil des Parlamentarischen Rates waren. Und es gibt eine Frau, die ganz besonders wichtig dafür gewesen ist. Die hat nämlich tatsächlich durchgesetzt, dass es die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt. Sie heißt Elisabeth Selbert und die hat wohl, so erzählt man, ganz hartnäckig darauf bestanden, alle Hebel in Bewegung gesetzt. Und ihr dürfen wir es verdanken.
Danke.
Genau, danke Elisabeth Selbert, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau gleich am Anfang auch des Grundgesetzes niedergeschrieben wurde.
Das ist eine tolle Info.
Der Parlamentarische Rat beschloss das Grundgesetz am 23. Mai 1949 und am 24. Mai 1949 ist es in Kraft getreten. Und es war eine Antwort auf die Fehler der Weimarer Republik und auch auf die NS-Diktatur. Ganz deutlich wird das an der Präambel und auch an den Menschenrechten im Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Paragraph 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit beginnt das Grundgesetz. Eine ganz wichtige Formel, ein ganz wichtiger Paragraph. Und auch vor dem Gesetz sind alle gleich und genauso die Währung der Religionsfreiheit. Mhm. Wir befinden uns in einer parlamentarischen Demokratie, das heißt, die Gewaltenteilung gibt es zwischen Judikative, Exekutive und Legislative und eben einen föderalen Staat. Das macht die Bundesrepublik Deutschland so besonders. Bundesrepublik, weil sie besteht aus 16 verschiedenen Bundesländern, ist aus diesen zusammengesetzt und es gibt immer wieder eigene Bereiche, in denen die Bundesländer selber entscheiden, zum Beispiel in Angelegenheiten der Bildung. Mhm. Ja, und das Grundgesetz spielt für uns Menschen, für die Menschen in Deutschland, natürlich die Basis des Lebens. Aber es ist auch wichtig für die Religionen und die Religionsgemeinschaften. Und da gibt es zwei ganz wesentliche Artikel, Artikel 4 und Artikel 140. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz. Artikel 4, das, daran merkt ihr ja schon, es gibt eben, das Grundgesetz ist aufgebaut mit der Präambel, dann kommen die Grundrechte der Menschen, dann gibt es, glaube ich, noch Niederschriften über den Aufbau und die Organisation auch des Staates und der Verwaltung. Und ganz am Anfang in Paragraph 4 ist die Religionsfreiheit festgehalten. Und darin heißt es, jeder kann sich frei zu einer Religion bekennen und einer Religionsgemeinschaft beitreten. Jede ist aber auch frei, sich zu keiner Religion zu bekennen und aus einer Religionsgemeinschaft wieder auszutreten oder in eine andere überzuwechseln. Das ist ganz wichtig und auch eine ganz wichtige Erinnerung an die Religionsgemeinschaften, das so zu bereiten, das auch zu gewähren, dass Menschen die Gemeinschaft verlassen dürfen und es auch zu gewähren, dass Menschen aufgenommen und dazukommen können. Und der Artikel 140 regelt die Organisation der Religionsgemeinschaften und zum Beispiel auch das Staatskirchenrecht. Da drin steht unter anderem, dass der Sonntag ein Ruhetag ist. Wenn ich das jetzt weiter ausführen würde und schon allein an diesem Punkt hören wir, das ist schon ziemlich christlich geprägt, oder? Obwohl der Staat sich ja zu einer Neutralität verpflichtet.
Das stimmt.
Wie geht es dir damit, Kybra?
Ich denke mir irgendwie gerade, wenn... Also du hast schon mal nach einem Kita-Platz gesucht und da schaut man, glaube ich, so, wie sind die Kitas, was bieten die an, was ist deren Tagesordnung. Und so stelle ich mir das so ein bisschen vor mit Ländern. Das Grundgesetz ist ja auch so ein bisschen, gibt darüber Preis, wie das Land eingestellt ist oder welche Grundrechte. Was passiert, wenn man quasi jedes Mal diesen Auswahl hätte, diese Auswahlfreiheit, wo, in welchem Land man leben möchte? Das sage ich auch zu einem bestimmten Grund, weil nicht jeder diese Freiheit hat und manche einfach sich direkt ein Land aussuchen müssen, weil sie Asyl suchen müssen zum Beispiel. Ja. Und da finde ich, ist ganz wichtig, wenn ich dann quasi so, okay, Deutschland, was bietest du mir an? Grundgesetz, aha, Religionsfreiheit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da finde ich das natürlich sehr spannend und sehr wichtig, weil, okay, ich habe mich jetzt auch nicht entschieden, ich bin hier geboren worden, aber das finde ich, das sind sehr große Bestandteile, worauf ich mich berufen kann und sagen kann, okay, da bin ich jetzt mal erstmal beruhigt, dass solche Grundgesetze überhaupt mal gegeben sind. Und wenn ich jetzt solche Sachen, solche Bereiche lese, dass es sehr christlich geprägt ist, da denke ich jetzt natürlich schon, ja, wo kommen jetzt irgendwie Muslime vor? Kommen jetzt noch andere Menschen mit anderen Religionen und Weltanschauungen vor? Oder ist das jetzt tatsächlich nur für ChristInnen?
Ja.
Dieses Recht nur für ChristInnen? Das ist dann natürlich so eine Frage.
Und ich finde das ganz spannend und vielleicht wird es deutlich am Land Frankreich, denn Frankreich ist ja ein laizistischer Staat, das heißt Staat und Kirche sind getrennt und der Staat begreift sich als neutral und es gibt keine Unterstützung oder, viel besser ist eigentlich das Wort Verwebung von Kirche und Staat in Frankreich. Das gibt es aber in Deutschland. Es gibt natürlich eine Trennung von Staat und Kirche, aber die Kirche ist mit dem Staat auch verwoben. Das sehen wir hier an dem Staatskirchenrecht, dass der Sonntag ein gesetzlicher Ruhetag ist. Es gibt viele christliche Feiertage, die gesetzliche Feiertage sind. Es gibt aber auch zum Beispiel die Kirchensteuer, wird ja eingenommen. Das heißt Steuer vom Staat. Die Kirchen zahlen auch dafür einen Beitrag, dass der Staat das einzieht. Und es gibt noch viele andere Punkte, an denen Staat und Kirche verwoben sind. Und ich finde, in Frankreich wird es dann ganz deutlich, dass das wirklich voneinander getrennt ist. Interessant finde ich, wenn das dann irgendwie zusammenkommt. Also es gibt ja, ich erinnere mich an eine Diskussion, da ging es in Köln darum, ob die Moscheen dort den Muezzinruf öffentlich im Kiez, im Bezirk erschallen lassen dürfen. Und an dieser Frage wird das eigentlich ganz deutlich. Die Religionsfreiheit und die Frage der öffentlichen Ausübung, denn die Religionsfreiheit garantiert ja die Religion des Individuums, aber garantiert auch die religiöse Ausübung des Kollektivs, der Gemeinschaft. Und dazu zählt ja der Muezzinruf, dass die Kirchenglocken am Sonntag läuten dürfen und zu Hochfesten ist irgendwie anscheinend da. Und wenn dann die Frage aus der muslimischen Community kommt oder von einer Moschee, wir wollen hier den Muezzinruf erklingen lassen, dann kommt das plötzlich aufeinander und daran wird diskutiert. Und ich meine, es kam am Ende dazu, dass das erklingen darf. Und das erklingt, glaube ich, auch
an
Köln.
An bestimmten Tagen, glaube ich, genau. Ich glaube, am Freitag vor allem. Oder auch Dürren ist so eine Stadt, wieder in Westdeutschland, ich glaube in NRW. Da ist es schon seit längerem Zeit so, dass da am Freitag wirklich der Muezzinruf auch zu hören ist. Aber es gibt tatsächlich auch so Beispiele wie zum Beispiel muslimisch begraben zu werden. Auf der einen Seite haben wir Religionsfreiheit und Ausüben. Auf der anderen Seite heißt es, wir können nicht einfach im Friedhof irgendwelche Gräber kreuz und quer, weil wir haben eine Ordnung und in der Ordnung ist dann quasi die Richtung nach Kerbe nicht abgesehen, weil das dann irgendwie im Friedhof auch nicht einheitlich ausschaut, wenn alle irgendwie parallel stehen und dann kommen muslimische Gräber und die sind auf einmal senkrecht. Das zerstört natürlich unsere Ordnung. Also solche Sachen erschweren das Ganze natürlich dann auch. Wobei ich natürlich auch hier sagen muss, es gibt auch muslimische Friedhöfe, wo es auch erlaubt ist in Deutschland. Vielleicht nicht überall, aber es gibt auch bestimmte Gebiete oder muslimische Friedhöfe, wo es erlaubt ist.
Ja, und an diesen Punkten, also vielleicht erscheint das Grundgesetz so wahnsinnig theoretisch und ich habe euch eine kleine Einleitung gegeben und man denkt so, ja, das wurde irgendwie auf so einem feierlichen Papier festgehalten und das ist nur was für die TheoretikerInnen, das ist es aber nicht, denn unser Leben kommt ganz konkret damit in Berührung und vor allem im Punkt der Religion, an diesen, die wir jetzt gerade versucht haben, deutlich zu machen, das sind die Fragen. Und im christlichen Kontext werden die häufig gar nicht mehr gestellt, in Anführungsstrichen, weil das so irgendwie als gegeben erscheint. Ich erinnere auf jeden Fall eine Diskussion und zwar ist das immer an Karfreitag, denn ich meine, dass Donnerstagabend in den Clubs, viele gehen dann gerne feiern, weil es ist ein langes Wochenende und Donnerstagabend in den Clubs muss irgendwie kurz vor 12 muss die Musik ausgemacht werden, weil dann ist Karfreitag und es darf öffentlich keine Feier da sein. Das ist, also es gibt Tanzverbot quasi, staatlich verordnetes Tanzverbot. Und das empfinden viele nicht christlich geprägte Menschen als Eingriff, als Einschränkung in ihr Leben. Und da wird auch genau diese Frage der Religionsfreiheit und auch der Verwebung von Staat und Kirche in diesem Fall ganz deutlich.
Das stimmt.
Ich erinnere mich auch an eine große Diskussion und wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen. Als wir diesen Podcast angefangen haben, hast du, Kybra, ganz deutlich gesagt, ich spreche nicht über das Kopftuch. Und das habe ich respektiert und Rebecca hat das respektiert. Und du hast, ich erinnere mich auch noch, erklärt, weil häufig immer das Erste ist, was du gefragt wirst, wenn du irgendwie zum Thema Islam oder Religion Auskunft geben sollst. Jetzt ist es aber so, dass wir mittlerweile schon öfter darüber gesprochen haben. Da kommt doch auch dieser Punkt zusammen. Ja, es gab doch eine große Diskussion, darf man als muslimische, Kopftuch tragende Lehrerin in Berlin an einer Schule unterrichten? Nimm uns mal mit in die Diskussion.
Ja, also es gab diesen Karlsruher Beschluss, da hieß es vor ein paar Jahren, dass Schulen selber entscheiden dürfen, ob jetzt Lehrkräfte ein Kopftuch tragen dürfen oder nicht. Und wenn eine konkrete Gefahr besteht, dann darf die Schule quasi sagen, du darfst nicht tragen. Und diese konkrete Gefahr ist nicht definiert worden. Es kann sein, dass sich ein Elternteil beschwert. Es kann aber auch sein, dass sich niemand beschwert, aber man sagt, es könnte sich ja jemand beschweren. Und das war so ein bisschen willkürlich. Also man hat es quasi auf der einen Seite erlaubt, in Klammern. Auf der anderen Seite war es aber nicht so klipp und klar, dass man es irgendwie tragen darf. Und aber jetzt seit Neuestem, wo das Ganze mit dem Neutralitätsgesetz in Berlin jetzt auch nochmal überdacht worden ist, ist es tatsächlich so gekommen, dass muslimische oder eben Frauen mit Kopftuch eben in der Schule als Lehrkraft arbeiten dürfen. Und es gibt jetzt auch sehr viele Schulen in Berlin, wo auch muslimische Lehrkräfte da sind, die ihren Hijab auch aufsetzen dürfen. Und das finde ich super. Das finde ich super. Natürlich natürlich gilt hier immer noch der Punkt, wenn eine konkrete Gefahr besteht, dann darf man das verweigern. Das ist immer noch so. Aber ich kenne das jetzt auch von sehr vielen Freundinnen, die bisher ihren Kopftuch ablegen mussten im Schulhof. Die dürfen jetzt auch seit paar Monaten auch ihr Kopftuch tragen. Das ist natürlich so eine erfreuliche Nachricht, weil in Bayern hatte mal, glaube ich, ein Politiker mal gesagt, nicht der Stoff auf dem Kopf ist wichtig, sondern der Stoff im Kopf ist wichtig.
Ja, danke. Und
darauf kommt es, glaube ich, an.
Das fasst das gut zusammen. Ich frage mich wirklich, also manchmal ist diese Diskussion, empfinde ich teilweise als beschämend, weil genau diese Frage von, ja, es könnte eine konkrete Gefahr bestehen, der Schulfriede könnte gestört werden. Und ich frage mich wirklich, welche Gefahr, warum ist es einer kopftuchtragenden muslimischen Frau nicht zuzutrauen, dass sie einen Raum eröffnet in der Schule, an dem alle Meinungen zugelassen sind und sie quasi Futter und Inhalte gibt, dass die Jugendlichen und Kinder ja zu eigenständigen, selbstdenkenden, kritischen Individuen werden. Warum wird es einer muslimischen, kopftuchtragenden Frau nicht zugetraut, sondern gleich mit diesem Vorurteil belegt? Das frage ich mich wirklich, weil alles andere, also jede Lehrperson prägt den Unterricht aus eigenen Werten. Man handelt nie komplett neutral. Klar. In einem neutralen Raum ist es quasi unmöglich. Mm. Die Lehrinhalte, da wo die Schwerpunkte drauf gelegt werden, das ist alles geprägt aus der Prägung des Menschen. Und eine atheistische, das sagen wir ja immer wieder, eine atheistische Weltanschauung ist auch keine neutrale. Also ein neutraler Raum ist ein Raum, der nicht hauptsächlich atheistisch geprägt ist, sondern in dem alle Weltanschauungen vorkommen und Platz haben. Das kann eine muslimische, kopftuchtragende Lehrerin genauso gut wie ein weißer, alter, atheistischer Mann. Denn das ist auch eine Prägung, die im Unterricht deutlich wird. Ich finde, das darf man nicht vergessen. Auch die Kleidung spricht. Also wir kennen ja stereotypische Menschen, die sich die Kleidung ist ja auch Ausdruck von einer bestimmten Peer Group. Also wenn ich da, Leder, Latschen und Hornbrille und zerknittertes Hemd, dann hat man auch gleich einen bestimmten Typ von Mensch im Kopf. Also, ne? Denke ich mal schon. Oder wenn man jemanden hat, der irgendwie ein Bandshirt trägt, so, ist das auch Ausdruck von welche Musik hört er und welche Musik unterstützt er auch, welche Musik trägt und prägt diesen Menschen.
Stimmt. Ich hatte auch schon Lehrkräfte, die so AC/DC oder Metallica jeden Tag
Also ich freue mich, dass es in Berlin möglich ist. Es ist noch nicht in allen Bundesländern meines Wissens möglich und ich hoffe, dass sich dieses Vorurteil so langsam aus den Köpfen wegbewegt. Denn an der Schule, das Besondere ist ja, an diesem staatlichen Ort sollen ja die unterschiedlichsten Vorstellungen und Weltanschauungen auch zusammenkommen. Also man kann ja, das geht ja gar nicht, das muss ja geprägt werden. Also Kybras Blick ist gerade ein absolut ein genervter von diesen Diskussionen, also nicht mir gegenüber, sondern diesem Thema gegenüber, weil es immer das Gleiche ist.
Also eine Aisha braucht auch eine Maryam als Lehrkraft, damit sie sich besser identifizieren kann und sagen kann, okay, ich kann es auch von meiner Person aus mit Migrationshintergrund, mit internationaler Geschichte auch schaffen, Lehrkraft zu werden, auch schaffen, irgendwie eine wissenschaftliche Person zu werden, mit meinem Kopftuch oder auch ohne meinem Kopftuch. Also das sollte zweitrangig sein. Also.
Ja, genau.
Ja. Aber ja, da sehen wir tatsächlich, ob das Grundgesetz dann hinter uns steht oder ob das nur irgendwie so eine Scheinwirkung hat. Und da ist es ganz wichtig für mich als muslimische Person auch zu sagen zu können, wo sind meine Rechte, welche Rechte habe ich in Deutschland, was steht im Grundgesetz, weil dann kann ich eben mit dem Grundgesetz argumentieren. Ja. Und das stärkt mir natürlich den Rücken. Das ist super toll, dass man da quasi, deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass im Grundgesetz so Artikel wie 4 und 140 drinstehen oder auch Artikel 1 drinstehen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und da steht, die Würde des Menschen. Und da steht nicht die Würde des Menschen. Also ob das jetzt christlich ist, jüdisch, muslimisch oder irgendwas anderes. Also genau.
Wenn wir schon bei dem Thema Neutralität sind, dann muss ich gleich noch zu einem Punkt kommen, der natürlich sehr auffällig ist, wenn ihr das Grundgesetz aufschlagt und dann würdet ihr mit der Präambel starten, also mit dem Vorlauf. Mhm. Und das Grundgesetz, da heißt es so in der Präambel, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Da kommt Gott vor. ziemlich am Anfang. Einerseits versteht sich das Grundgesetz als neutral, andererseits versteht sich das Grundgesetz auch nicht als ganz laizistisch. Das ist ja das Verfassungsprinzip, von dem wir eben sprachen, das ja in Frankreich zum Beispiel greift. Aber wie kommt Gott dort hinein? Denn die Weimarer Verfassung zum Beispiel hatte noch keinen Gottesbezug. Und da ein kleines, wie sagt man das, Nerdwissen. Es ist keine Invocatio Dei. Es ist keine Anrufung, kein im Namen Gottes, so wie zum Beispiel der christliche Gottesdienst begonnen wird. Das nennt man dann auch Votum im Namen Gottes und so weiter. Wird dieser Gottesdienst gefeiert im Namen Gottes, kommen wir hier zusammen. Sondern das Grundgesetz hat die Nominatio Dei, in Verantwortung vor Gott. Und das bezieht Gott eben nicht als Autorität an, sondern bezieht Gott aus Demutsgründen ein. Es ist einerseits, das kann man nicht leugnen, würde ich so interpretieren, der christliche Gott gemeint. Denn im Jahr 49 waren 90% aller deutschen Menschen christlich oder in Deutschland lebenden Menschen christlich. Und andererseits wird aber auch betont, dass Gott hier mehr eine Chiffre für, ja, ganz im allgemeinen Sinne für Transzendenz gemeint ist. Dass da eben auch Menschen mit anderen religiösen Vorstellungen anknüpfen und partizipieren können. Aber
und ich auch
Kübra, was macht das?
Ich habe auch gelesen, das soll auch so irgendwie sein, dass man verdeutlicht, dass alles ist menschlich gemacht und es ist nicht von Gott gegeben, also auch fehlbar. Und was macht es mit mir? Zunächst einmal, auch wenn die Gesellschaft damals nur oder vor allem christlich war, ist mir egal, hier steht vor Gott und hier steht nicht vor christlichem Gott. Und ich sage, Christen und Muslime glauben an denselben Gott. Also es ist für mich egal, ob da jetzt Gott steht oder Allah. Ja. Ist das für mich schon mal, also das nehme ich einfach so an, wie ich das so verstehe. Und dass es so drin steht, natürlich kommen bei mir auch solche Fragen wie, sind jetzt Atheisten denn eigentlich? Ja. Oder gehört das tatsächlich jetzt in ein Grundgesetz rein, weil der Staat sich einfach als säkulär auch betitelt. Aber grundsätzlich von einer laienhaften muslimischen Perspektive würde ich sagen, dass es sogar gut für mich, dass es drin steht, weil dann sehe ich, ah ja, ich möchte auch den Gottbezug irgendwo ja auch ein bisschen, also für mein Leben haben und dass ich sehe, oh okay, dieser Präambel fängt auch schon damit an, dann kann ich glaube, dass viele wissen das wahrscheinlich gar nicht, aber diejenigen, die das wissen, dass sie sich dann einfach auch vielleicht mehr identifizieren können mit dem Gedankengang der Menschen, die das geschrieben haben. Ja. Weil man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auf der besseren Seite fühlt, wo man sich denkt, okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo es mehrheitlich nicht keine Muslime sind, aber es kommt im Präambel vor, dass auch irgendwie ja die Verantwortung vor Gott und den Menschen, dass das auch irgendwie wichtig ist. Deswegen, also mich stört es nicht. Ich finde es aber spannend, dass es tatsächlich drinsteht. Und wenn jemand irgendwie sagt, ja, aber da ist eigentlich der christliche Gott gemeint, ist mir egal, hier steht nur Gott. So, das wäre so, glaube ich.
Ich mag besonders den Demutsgrund.
Ja.
Also das deutsche Volke, in Anführungsstrichen, so heißt es dort, ja, gibt sich dieses Grundgesetz in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und das eröffnet nochmal diesen Raum, das ist menschengemacht. Ja. Und wir können irren und Fehler machen und wir begreifen uns aber als verantwortungsvoll, darüber nachzudenken und auch zurückzunehmen. Es gibt Dinge, die sind größer als das, die wirken dadurch hindurch. Mhm. Das finde ich besonders wichtig und eindrücklich. Und hoffe und können mir vorstellen, dass auch Menschen, die sich eher dem Atheismus zum Beispiel zuschreiben oder konfessionslos da partizipieren können und sagen können, ja, denn also das ist ja auch ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass sehr viele sagen, ich bin nicht muslimisch, ich bin nicht christlich, ich bin nicht jüdisch, aber ich glaube, irgendwas gibt es da am Ende. Ich praktiziere Religion nicht, aber manchmal spüre ich in den Momenten, tiefen Momenten des Lebens, da gibt es etwas, was größer ist. Und das ist ja das, was dieser Satz aufmacht.
Das stimmt. Ich habe mir gerade auch gedacht, was wäre, wenn hier stehen würde, Verantwortung vor Jesus und nicht Gott?
Ja.
Das wäre dann vielleicht, das wäre dann direkt gezielt christlich. Und da hätte ich vielleicht auch anders geantwortet wahrscheinlich. Ja. Und genau, das finde ich jetzt zum Beispiel auch spannend, dass man da auch so einen eher neutralen sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Begriff gefunden hat, Gott. Und da kann man auch irgendwie, wie du auch schon gesagt hast.
Hast du gerade neutralen Begriff wie Gott gesagt?
Ja. Also mit neutral meine ich.
Also wenn irgendein Begriff nicht neutral ist, dann ist es Gott.
Mit neutral meinte ich, also Jesus gibt dir schon mal eine Richtung.
Ja, aber du meinst
eine Richtung.
Offen,
genau, danke schön. Ja. Da sieht man auch, welche, also neutral, was neutral in meinem Kopf. Nein. Nee, also danke für den Punkt.
Aber auch genau. Innerhalb unserer Religionsgemeinschaften würden Menschen, die jetzt widersprechen und sagen, nee, da steht Gott, das ist der christliche Gott. Das ist nicht Adonai zum Beispiel. Oder das ist nicht Allah, weil Allah da nicht richtig. Also da gibt es ja auch innerhalb unserer Religionsgemeinschaften nochmal verschiedene Anknüpfungen. Aber wir sprechen hier ja aus unserer Perspektive. Und ihr hört ja uns gerade zu. Und wenn ihr die teilt oder nicht, schreibt uns gerne. Da würden wir uns echt drüber freuen. Wir hätten gerne heute noch eine andere Stimme dabei gehabt. Deswegen heute umso wichtiger, uns nochmal zu schreiben, und eure Meinung zu erzählen, vielleicht auch mit eurem Hintergrund, dass wir eure Position da verstehen können. Also wie ist das für euch, dass Gott in der Präambel vorkommt? Könnt ihr da anknüpfen? Könnt ihr das tragen, auch aus Demutsgründen zum Beispiel, wie in meinem Fall? Oder sagt ihr, nee, das ist zu weit, das sollte überholt werden? Und ich meine, mich daran zu erinnern, dass als es in Frankreich 2015 in Paris die Attentate gegeben hat von islamischen Extremistinnen, ich meine, dass sich der IS dazu bekannt hat. Es gab da zum Beispiel dieses schreckliche Attentat auf diesen Musikclub. Es sind viele Menschen umgekommen und es gab dann hinterher einen öffentlichen Diskurs und da kam auch der Gedanke auf oder die Idee, macht es Sinn, Religionsunterricht wieder in die Schulen zu bringen, also nicht per se christlichen, sondern generell einem, dass Religion wieder mehr in den Bildungsfokus gerückt wird, weil unter anderem das auch als eine Folge, nicht direkt, sondern als eine der Folgen von einer religiösen Unbildung betrachtet worden ist, dass es keine Räume gibt, in denen über Religion gesprochen werden kann und gebildet werden kann. Da haben wir hier ein anderes Modell. Ihr wisst, in vielen Bundesländern ist Religion ordentliches Lehrfach. Wir hatten mal eine Religionsunterricht-Special-Folge. Da erkläre ich euch das ganz ausführlich, warum das in Berlin zum Beispiel ein Wahlfach ist. Aber wir haben ja auch immer mehr islamischen Religionsunterricht, Kybra, hier an den Schulen. Und SchülerInnen und auch Nicht-Musliminnen profitieren davon, dass das auch islamischen Religionsunterricht
gibt. Ich finde, die Schule bereitet ja auch quasi die SchülerInnen auf das Leben vor und auf die Gesellschaft irgendwie auch vor. Und um die Religion drumherum kommt man nicht. Und ich finde, das ist schon sehr wichtig, dass man das in der Schule thematisiert und überhaupt eben so ein sensibilisiert wird quasi. Und der Raum auch in der Schule da ist.
Ja, und das bringt uns vielleicht auch dazu, zu dem Punkt, dass es diese Räume braucht, an dem in einem demokratischen Rahmen miteinander diskutiert werden kann.
Auf jeden Fall.
Und dann würde ich dir einfach mal die Frage stellen. Ja. Ich weiß, ein bisschen groß, aber was sagst du? Braucht die Demokratie Religion?
Ja, vor allem, ich finde, die Religion braucht auch die Demokratie. Ich finde, also es ist ja so ein, wenn wir sagen, wir die Demokratie kann ja ohne Menschen nicht leben. Also ist ja auch wieder, braucht ja Menschen. Und gerade die Demokratie als Staatsform, finde ich, passt am ehesten auch zum Islam, weil das ist kein neues, modernes Phänomen im Islam. Wir kennen ja das Abkommen in Medina, als der Prophet, Friede sei mit ihm, von Mekka nach Medina ausgewandert ist. Und in Medina waren dann nicht nur muslimische Menschen, sondern da haben auch Juden gelebt, da haben auch andersgläubige arabische Stämme gelebt. Und da musste einfach auch mal so ein Kater auf die Beine gestellt werden. Und man kann
Kater, also nicht ein, also nicht der, das Tier der Kater, sondern so, du meinst eine Kater, ne?
Genau.
Ja.
Genau.
Also, das hätte dein Witz sein können. Eigentlich warst du diese Witze.
Weil ich voll im Element war und einfach nicht da nachdenken konnte. Dass da quasi auch so ein Grundgesetz, sage ich einfach mal, irgendwie auf die Beine gestellt wurde, wo drin steht, dass das Leben auch andersgläubigen Menschen geschützt wird. Und da finde ich auch ganz wichtig, diese Absprache, dass man quasi auch ein Stimmrecht hat als Bürgerin und nicht nur irgendwie von oben wird das irgendwie nach Lust und Laune und dann geht's weiter. Ich meine, weil das ist das Wichtige, wenn wir die Gesellschaft bilden, dann ist es wichtig, dass die Menschen auch wählen dürfen, ein Stimmrecht haben, mitmischen dürfen und dann sieht man, glaube ich, auch, dass man ein Teil davon ist. Okay, man wird auch in der Demokratie überstimmt manchmal, vor allem wenn man in der Minderheit ist, da ist es dann wichtig, auch nochmal neue Wege zu finden oder einfach mal sich auseinanderzusetzen und zu schauen, was kann gemacht werden, was passt eh am ehesten zu mir, und wenn es was zu bemängeln gibt, dann, dass man da auch nochmal mit den politischen Menschen eben sprechen kann, darüber sprechen kann. Und Demokratie ist, finde ich, deswegen auch sehr wichtig. Wenn ich weiterhin in Deutschland leben möchte, dann nur mit der Demokratie. Und ich finde, nur durch die Demokratie ist mein Leben auch hier geschützt.
Ja. Auch ich würde sagen, die Demokratie braucht die Religion, denn ich meine, dass die institutionalisierten Religionen die Möglichkeit geben können, Räume zu eröffnen, in denen alle Menschen zusammenkommen, auf einer Ebene, auf der sie angenommen sind, so wie sie sind und was sie erstmal mitbringen. Das kann ganz schön schwer sein, das auszuhalten, dass die Türen alle Menschen offen stehen. Aber es hat die Chance, dass diese heiligen Räume, diese religiösen Räume mehr Platz bieten als dieses Pro und Contra, als dieses Ja und Nein, als diese aufgeheizten Diskussionen, sondern dass sie erstmal eine Erinnerung sind und auch ein Pfeiler entgegen dieser Leistungsgesellschaft zum Beispiel, entgegen dieser ich muss mich ganz klar und deutlich und laut positionieren und muss dagegenhalten oder dafür, sondern dass sie erstmal den Raum aufmachen, hier kannst du erstmal sein, Mensch sein. Und du bekommst hier den Boden bereitet, dass du resonierst, dass du in Resonanz gehen kannst. Das führt mich auch gleich zu dem Buch von Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion. Da wird das ganz schön beschrieben. Aber dass dieser Ort, dass die religiösen Orte aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Rituale, ihrer Abläufe, ihrer Erfahrung tatsächlich, diesen Ort so offen halten können, dass da erstmal alle Menschen kommen können und dass ich da lerne, auszuhalten, dass neben mir jemand sitzt und das gleiche Gebet betet, aber eine ganz andere Meinung hat als ich.
Ja.
Von ganz woanders herkommt vielleicht, vielleicht auch etwas teilt oder sagt oder tut, was ich nicht vereinbaren kann mit mir, was ich kritisiere. Aber ich muss es aushalten, dass er neben mir sitzt und dass seine Würde genauso gewahrt ist in diesem Raum, dass er das Recht hat, seine Religion auch auszuüben. Das zu lernen, auszuhalten, das können Religionen liefern. Denn ich würde, also wie oft saßen wir hier schon und haben gesagt, man kann, Wo kommt man noch zusammen? Wir haben ganz oft über den digitalen Raum geredet, wie Menschen da einfach zerfetzt werden und dass das absolut auch ein Ort ist, an dem keine Diskussionskultur mehr herrscht und dass es so wichtig ist, da auch zu sein und dann da immer wieder auch dagegen irgendwie zu halten und zu zeigen, hey, so können wir miteinander reden. Aber das ist zum Beispiel ein Ort, an dem das echt bitter wird. Oder ich meine, selbst im Bundestag sitzt irgendwie die AfD und zeigt, dass sie auf das, worauf unsere Demokratie gebaut ist, einfach über Bord werfen kann. Dass sie die Würde der Menschen antastet, indem sie zum Beispiel sagt, Menschen degradiert und abwertet, bestimmte Menschengruppen. Und religiöse Räume können die Demokratie schützen und die Demokratie stabil halten, indem sie einfach diesen Ort offen halten und sagen, hier musst du das lernen, neben diesen Menschen zu sitzen. Und es ist so schwer, das auszuhalten. Aber mich zum Beispiel im Gottesdienst schützt das sehr, wenn ich weiß, ich schmeiße hier keine Menschen raus.
Ja.
Ich weiß, dass ich in Gruppen und in Bildungsräumen sage ich, das ist rassistisch. So, deine Haltung teile ich nicht. Daran müssen wir arbeiten. Du machst hier gerade, das ist gerade kein guter Raum für Menschen zu sein. Vielleicht ist es gut, dass wir mal darüber reden. So, aber im Gottesdienst müssen die ja in der Regel zuhören. Okay, das macht ein anderes Problem auf. Aber die Türen stehen offen.
Ja.
Und da kann der gleiche Mensch kommen und kann Heilung erfahren und kann über die Zeit lernen, was das heißt, sich dem auszusetzen.
Das stimmt.
Ja, das war meine Predigt für heute.
Nee, du hast so recht und ich möchte mich ganz kurz verbessern. Ich habe vorhin, das kann missverständlich sein für manche muslimischen Ohren. Ich habe gesagt, Demokratie braucht Religion, Religion braucht Demokratie. Und da meine ich, das religiöse Leben, damit man Religion am besten ausleben kann, braucht es eine Staatsform von Demokratie. Das war gemeint und nicht, dass ich jetzt irgendwie die Religion, keine Ahnung, nicht genug finde und dass die Demokratie, also so ist es nicht gemeint gewesen, genau.
Ja.
Nicht, dass wir dann irgendwie Kommentare haben und
aber also wir praktizieren das hier auch. Ihr müsst unsere Meinung aushalten.
Genau.
Ihr müsst unser Wissen und Nichtwissen aushalten. Ihr müsst uns zuhören, wenn ihr wollt. Ihr müsst natürlich nicht. Und wir hören euch zu. Und deswegen machen wir ja auch genau das, weil ihr merkt ja sicherlich auch, dass wir durchaus auch mal andere Meinungen haben, dass wir unsere Geschichten auf unterschiedliche Art und Weise interpretieren. Manchmal haben wir sogar die gleichen Geschichten in unseren heiligen Schriften, dass wir zu bestimmten politischen, gesellschaftlichen Fragen einfach andere Formen des Lebens haben und auch praktizieren. Und das geht aber und das geht gut und trotzdem sind wir Freundinnen und sitzen hier zusammen und reden miteinander und machen immer weiter. Und darum geht's doch letztendlich. Wenn ich mich nur in meinem Wohnzimmer, meiner eigenen Bubble bewege, weiß ich nicht, wie gut das ist für unser Leben und die Demokratie. Die Demokratie und auch die Religion führt uns hinaus in die Welt und sagt, komm mit dem Leben in Kontakt, lerne das auch zu leben und das auch zu fühlen. Und jetzt muss ich mich ein bisschen bremsen, sonst rede ich mich hier gleich in Rage. Lass uns nochmal zu einem Punkt kommen. Ich würde gerne von dir wissen, Kypra, in unserem Grundgesetz, was sind da für dich eigentlich so die wichtigsten Paragraphen? Gibt es da einen, den du besonders wichtig findest oder zu dem du resonierst?
Also ich werde jetzt kein neues nochmal aufbringen. Also ich finde, ich lehne mich so oft immer auf den ersten Artikel, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist für mich auch religiös gesehen so, auch theologisch, weil wir Menschen oder die ganze Schöpfung wurde von Gott erschaffen. Und wer bin ich als Mensch, als Kybra und sehe bei mir das Recht, dass ich irgendwelche Rechte von anderen Menschen oder Lebewesen überhaupt einschränke oder sie für weniger wichtig erachte? Das ist für mich so ein wichtiges Gebot, dass es im Grundgesetz steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist für mich einfach, das flasht mich.
Ja.
Hast du einen Lieblingsartikel?
Ja, ich finde die Punkte der Kunstfreiheit und der Meinungsfreiheit total wichtig. Und ich glaube, das sind auch zwei Punkte, die gerade in der letzten Zeit in unseren gesellschaftlichen Debatten auch immer wieder vorgekommen sind, vor allem auch in Bezug auf das Religiöse. Ich komme da gleich natürlich zu Karikaturen, Streit in Anführungsstrichen. Vielleicht müssen wir mal eine extra Folge darüber machen. Was darf die Kunst auch aus religiöser Perspektive? Da geht es ja auch immer darum, werden jetzt die Gefühle in Anführungsstrichen einer einzelnen Person verletzt oder ist das eine kollektive Abwertung? Da muss echt auch abgewägt werden und trotzdem braucht es die Kunst und braucht es auch diesen Raum, dass auch Religion und religiöse Überzeugungen geprüft und karikiert ist jetzt das falsche Wort, aber kritisiert werden dürfen, kunstvoll kritisiert werden dürfen. Und die Meinungsfreiheit ist mir wichtig, gerade jetzt, weil sie so häufig missverstanden wird, weil so häufig gesagt und gedacht wird, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass in einer Demokratie alles gesagt werden darf. Dass das, was ich gerade gesagt habe, dass der religiöse Ort der Raum ist, wo wir aushalten müssen, dass neben mir Menschen sitzen, die teilweise demokratiefeindliche Äußerungen haben, heißt nicht, dass eine Demokratie das aushalten muss. Eine Demokratie hat dann das Regelwerk, sich zu schützen und zum Beispiel im Bundestag dann zu greifen. Ja. Das sieht man ja zum Beispiel auch daran, dass es jetzt gerade die Diskussion auch um und über die AfD gegeben hat, ob sie verfassungsfeindlich ist und ob sie vom Verfassungsschutz beobachtet werden darf. Und da liefen und laufen gerade, glaube ich, auch noch Gerichtsverfahren. Also die Demokratie hat ein Regelwerk, dagegen vorzugehen. Und das ist auch wichtig.
Da fällt mir auch ein, in Hamburg war ja auch so eine Demonstration, wo muslimische Menschen auch irgendwie den Kalifat als Staatsform irgendwie auch eingefordert haben. Das ist natürlich eine kleine Minderheit, die diese Meinung vertreten. Und diese Demo ging ja auch von hinten los. Also ich meine, das war ja beabsichtigt, war was anderes. Und danach kam auf einmal Kalifatsfahnen in den Schwung. Und das ist natürlich, das vertrete ich natürlich auf jeden Fall nicht. Und das tun auch sehr viele Muslime in Deutschland auch nicht. Also deswegen finde ich auch, dass da natürlich, es hat Grenzen. Die Demokratie ist, finde ich, schon ein Muss. Und ein Kalifat, was in der Hinsicht eingefordert wurde, das ist Schwachsinn. Ich meine, wir sehen in anderen Ländern, was es anrichtet, und das brauchen wir auf jeden Fall hier nicht. Und man kann ja auch sagen, es gab ja 2021 auch eine Umfrage, wo man festgestellt hat, dass 81% der Muslimen für eine Demokratie sich abgestimmt haben. Und da ist es natürlich wieder zu sehen, das war nur eine Demo mit der Kalifat oder ein paar Demos, was eigentlich nur eine Minderheit der Muslime anbelangt und natürlich wieder sehr groß in den Medien zu sehen war, wohingegen diese Umfrage mit den 81% der Muslimen, die für eine Demokratie ist, die ging ja irgendwie unter. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig hier nochmal zu betonen, die Mehrheit der Muslimen sind für die Demokratie.
Wir würden uns darüber freuen, wenn bei euch jetzt die Gedanken losgehen, wenn wir Fragen aufgemacht haben und ihr sagt, warum sprechen Kybra und Maike nicht darüber? Sie haben es nur angerissen, ich will mehr dazu wissen. Schreibt uns doch bitte eine E-Mail mit euren Fragen und Rückmeldungen an.
331podcast@house-of-one.org.
Und wenn ihr Lust habt, uns, das House of One oder auch mich zu dem Thema nochmal zu hören, ich bin beim Demokratiefest der Bundesregierung eingeladen am Samstag, den 24. Mai. Und wenn ihr Lust habt, das House of One zu erleben zum Thema, dann kommt in den Gottesdienst der Marienkirche. Da wird das Thema Religionsfreiheit und Demokratie im Gottesdienst aufgegriffen und auch für das House of One kollektiert. Das House of One freut sich auch sehr, wenn ihr im Zuge dieses Festes es vielleicht bedenkt, denn der Beitrag vom House of One für unsere Demokratie ist ein sehr, sehr großer und sehr wichtiger. Es ist immer noch eines der sehr wenigen Leuchtturmprojekte weltweit, in denen Religionen miteinander zusammenkommen und sich für eine gemeinsame Sache einsetzen, und zwar eigentlich für einen gemeinsamen Raum.
Das House of One steht ja so noch nicht als Haus, aber was es schon gibt, sind die inhaltlichen Arbeiten, wozu ja unser Podcast auch zählt, aber auch die Friedensgebete. Und da ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, heute nochmal zu betonen, heute werden wir auch ein Friedensgebet haben um 18 Uhr an der Baustelle vom House of One. Und da möchte ich einfach jetzt mal jeden einladen, der Zeit und Lust hat, anlässlich zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes da zu sein und mit uns zu beten.
Und wenn ihr muslimische Gemeinden oder auch Kybra zu dem Thema noch hören wollt, dann kann Kybra euch dazu noch etwas sagen.
In München wird ein Imam am Freitagsgebet zum Grundgesetz einen Predigttext vorbereiten und vorlesen vor dem Freitagsgebet. Und das wird dann in unterschiedlichen Sprachen übersetzt. Das finde ich auch ganz toll. Ich bin auch ganz gespannt, was da drin steht. Und das können wir dann auch gerne in die Shownotes packen, sobald der veröffentlicht worden ist. Und vielleicht entdeckt das ja der ein oder andere vorher und kann es uns dann auch zuschicken. Ich freue mich. Also folgt uns. Hört uns weiterhin zu. Falls ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns auf euch.
Happy Birthday, Grundgesetz.
Tschüss.